Wir werden heute in ganz vielen verschiedenen Bibelstellen herumsurfen. Vielleicht könnt ihr Römer 5 aufschlagen. Das ist eine Stelle, die wir durchnehmen werden. Ich habe Outlines hinten, wer möchte. I have English scriptures, the scripture references in the back, if you want that. Farsi habe ich auch hinten, ja, wenn ihr wollt. Bedient euch. Oder habt ihr Schrift, Bibelstellen? Nein? Oh, super, danke. Ist alles hinten im Regal. Also wer eine Bibel braucht, kann auch gerne die Hand heben. Der Simon ist gerade da, der versorgt euch gerne. Okay? Ah, was für ein Geschenk, dass wir zusammen die Auferstehung von Jesus feiern dürfen. Dass wir es zusammen feiern dürfen als Familie. Dass wir das feiern dürfen zusammen in guten Zeiten, in schwierigen Zeiten. Letztes Jahr zu Ostern war ja eher eine schwierige Zeit für uns als Familie, weil am Palmsonntag vor einem Jahr unser Baby Timmy gestorben ist, bevor es noch geboren wurde. Und das war eine Zeit, wo wir so als Familie intensiv den Stachel des Todes, wie der Paulus das nennt, gespürt haben. Eine Zeit der Trauer, aber nicht ohne Trost. Nicht ohne Hoffnung. Jesus war sehr, sehr gut und gnädig zu uns in und trotz allem. Und wir wissen, Jesus hat dem Tod den Stachel gezogen. Wir haben die feste Hoffnung auf ein Leben, das weitergeht nach dem Tod, in seiner Herrlichkeit, in seiner Ewigkeit, in seiner Gegenwart. Da wird auch ein Wiedersehen sein mit all unseren Geliebten, die uns im Vertrauen auf Jesus vorangegangen sind. Es wird eine Zeit des Kennenlernens sein mit dem Timmy oder der Timmy und der Gemeinschaft. Und das ist der Grund, deswegen hassen wir Menschen den Tod. Weil der Tod entzweit, der Tod trennt, der Tod zerstört Gemeinschaft. Und wir Menschen, wir sind auf Gemeinschaft angelegt. Gemeinschaft macht das Leben erst richtig schön. Und gut und lebenswert und reich. Gemeinschaft zuerst mit Gott, aber dann auch Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen. Alles Geld der Welt, aller Luxus, alles Zeug der Welt kann mich nicht froh machen, solange ich allein damit bin. Kennt ihr die Erfahrung? Selbst tolle, aufregende Erlebnisse, Fallschirmabsprung oder eine tolle Reise, eine atemberaubende Landschaft, ein wunderschönes Musikstück, das bringt es nicht wirklich, wenn du allein bist damit und wenn du niemanden bei dir hast, mit dem du das teilen kannst oder dem du zumindest erzählen kannst davon, mit dem du diese Erfahrung teilen kannst. Wir Menschen sind auf Gemeinschaft programmiert. Warum? Weil Gott uns in seinem Bild geschaffen hat. Und ihr wisst, wir haben einen dreieinigen Gott. Das ist ein großes Geheimnis, das wir intellektuell nie völlig verstehen können. Aber mich beruhigt es, weil wenn ich meinen Gott voll verstehen könnte, dann hätte ich ihn mir selbst geschnitzt wahrscheinlich. Unser Gott, unser Schöpfer ist so viel größer als unser Kleinhirn. Aber was wir verstehen können daran ist, dass Gott in sich selbst, könnten wir sagen, eine Gemeinschaft ist von drei Personen. Er ist ein Was, Gott, aber drei Wers, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wir sind in seinem Bild geschaffen als Menschen, als seine Geschöpfe. Wir sind persönliche Geschöpfe und deswegen sind auch wir auf Gemeinschaft ausgelegt. Und deshalb hat Gott selbst gesagt, ganz am Anfang, als er die Menschen geschaffen hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und ein Mensch alleine kann die Menschheit gar nicht alleine ausdrücken. Es braucht mindestens zwei. Einen Mann und eine Frau. Und dann haben wir natürlich den Leib Christi. Auch der Leib Christi ist eine Einheit von vielen verschiedenen Gliedern, die sich ergänzen. Also wir sind in jeder Hinsicht auf Gemeinschaft ausgelegt und in die Gemeinschaft berufen. Und das ist der Grund, warum Einsamkeit uns schmerzt und uns entzweit. Und warum Trennung und Tod uns schmerzt. Am meisten natürlich die Trennung von unserem Schöpfer. Am tödlichsten ist es für den Leib, wenn er von dem Haupt abgetrennt wird. Und so ist ein Mensch, der ohne Gott lebt. Geistlich tot, hoffnungslos, verloren, wie ein Körper ohne Haupt. Und du wirst nie zufrieden sein und heil und lebendig sein, bevor du das Haupt findest. Die Bibel sagt uns ganz klar, oder Gott sagt uns ganz klar in seinem Wort der Bibel, dass er uns Menschen zum Leben geschaffen hat, nicht zum Tod, zum ewigen Leben. Und ewiges Leben bedeutet vor allem ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. In Johannes 17 heißt es, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dieses Wort erkennen im Griechischen, das meint nicht nur ein Wissen, also ich weiß was über ihn, sondern es geht darum, dass wir ihn aus Erfahrung kennen, aus Gemeinschaft mit Gott. Die ersten Menschen, Adam und Eva, sind mit Gott in diesem perfekten Garten, den er für sie geschaffen hat, spazieren gegangen. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Das ist das ewige Leben. Woher kommt der Tod? Das wissen wir auch, wenn wir weiterlesen im ersten Buch Mose. Nach der Schöpfung, der Tod kommt von Rebellion gegen Gott. Die Mutter des Todes ist die Sünde. In Jakobus 1 wird uns gesagt, Vers 15, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die Mutter des Todes ist die Sünde. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 5, Vers 12, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Deswegen wird jeder Einzelne von uns sterben. Gott wollte eine Liebesbeziehung mit uns Menschen haben. Und Liebe ist nur aus freiem Willen möglich. Man hätte Roboter erschaffen können, die immer gesagt hätten, ich liebe dich, Halleluja, Halleluja, ich preise dich, ich bete dich an. Aber das wäre nicht wirklich bedeutsam, oder? Es ist erst bedeutsam, wenn sich jemand persönlich für dich entscheidet, dann ist es Liebe. Und deswegen hat Gott die Menschen nicht gezwungen, mit ihm zu leben. Sein Leben zu teilen. Und deswegen hat er ihnen eine Entscheidung gegeben. Und er hat ihnen ein Objekt gegeben, an dem sie ihre Entscheidung ausführen konnten oder treffen konnten, ausüben konnten. In dem Fall von Adam und Eva war es ein Baum. Hätte auch was anderes sein können, aber es war ein Baum. Gott hat zu Adam und Eva gesagt, von jedem Baum in dem Garten dürft ihr essen. Also zu Adam hat er es eigentlich zuerst gesagt, aber nur von einem Baum, der da in der Mitte steht des Gartens, von dem dürft ihr nicht essen. An dem Tag, an dem du davon isst, musst du sterben. Also wir wissen, woher der Tod und Krankheit und Leid kommen. Die Menschen wollten Gott nicht gehorsam sein. Die Menschen wollten nicht im Vertrauen auf Gott leben. Sie wollten selbst Gott sein. Das war die Versuchung. Deswegen haben sie gegessen, waren ungehorsam. Und als Folge sind sie gestorben. Und deswegen sterben wir auch. Denn Römer 3 sagt uns, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Adam und Eva sind nicht gleich tot umgefallen. Das Erste, was gestorben ist, war die Beziehung, die Gemeinschaft mit Gott. Der heilige Gott wird nicht mit rebellischen Sündern Gemeinschaft haben. Manchmal sagen wir das zu anderen Menschen. Wir sagen, du bist für mich gestorben. Damit meinen wir nicht, dass der physisch tot ist, sondern die Beziehung ist gestorben. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Da ist Trennung in unsere Beziehung gekommen. Die Beziehung ist tot. Und es ist der geistliche Tod, die Trennung von Gott. Und der physische, der leibliche Tod ist eigentlich nur eine Konsequenz, eine Folge dieses geistigen Todes. Peter Kreeft hat das illustriert durch einen Vergleich von unserer Beziehung zu Gott mit der Beziehung von Metallringen zu einem Magneten. Also Gott, über Gott heißt es, Johannes 1, Vers 4, in ihm war Leben, über Jesus heißt es das konkret. Also Gott ist das Leben in Person. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben. Also Gott ist der Ursprung von allem Leben, so wie ein Magnet die Quelle von Magnetismus ist. Und jetzt, wenn ich einem Magneten einen Metallring anhänge, dann wird dieser Metallring magnetisiert von dem Magneten. Er klebt an ihm und er bleibt magnetisch, solange er mit dem Magneten verbunden ist. Genauso empfängt die menschliche Seele Leben, solange sie mit Gott verbunden ist, solange sie nicht von Gott entfremdet ist und getrennt ist. Wenn ich jetzt einen zweiten Metallring nehmen würde und den an den ersten Ring draufpappen würde, der mit dem Magneten verbunden ist, dann würde auch dieser zweite Metallring magnetisiert werden, von dem Magneten auf den ersten, auf den zweiten. Und genauso bleibt unser Leib am Leben, solange er mit der Seele verbunden ist. Nehmen wir an, dieser erste Metallring an dem Magneten hätte einen freien Willen und er würde beschließen, ich möchte mein eigener Magnet sein. Ich möchte meine eigene Lebensquelle sein, sozusagen. Was natürlich nicht ist, so sehr er sich das auch wünscht. Aber dieser kleine Metallring wird stolz und trennt sich von dem echten Magneten. Der ein Bild ist für Gott natürlich. Wir würden sagen, er sündigt. Was passiert? Dieser erste Metallring ist nicht der Ursprung von Magnetismus, aber er hat noch ein bisschen Restmagnetismus von dem Magneten in sich. Sagen wir so ungefähr 70, 80 Jahre lang. So lange kann er diesen zweiten Ring für eine begrenzte Zeit noch an sich halten, aber dann ist der Magnetismus weg und dann fällt der zweite Ring von dem ersten Ring ab. Und genauso ist der Tod des Leibes eine Konsequenz des Todes der Seele, der Trennung von Gott. Wir fallen nicht alle gleich tot um. Aber spätestens in 70, 80 Jahren. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Die Frage ist nicht, ob wir sterben, sondern eigentlich nur, wann wir sterben. Und die einzige Hoffnung auf Magnetismus für diesen Metallring ist der Magnet selber. Für uns die einzige Hoffnung für Leben, für uns Menschen, ist Gott. Einzige Hoffnung auf Leben ist, dass wir zurückkommen in die Gemeinschaft mit ihm. Konkret hat Jesus gesagt, dass wir über ihn kommen müssen. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In Johannes 11 hat Jesus gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, zu Martha. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. In Johannes 3 hat Jesus erklärt, dass er für unsere Schuld gekreuzigt werden muss, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. 1. Johannes 5, ab Vers 11. Johannes bringt es so klar auf den Punkt, mehrmals. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Gott hat uns geschaffen, um zu leben, nicht um zu sterben. Und der physische Tod, dass jeder von uns sterben muss, ist eigentlich ein Hinweis, dass etwas ganz falsch läuft auf unserem Planeten. Und dass was falsch läuft in unserem Leben ohne Gott. Der Tod ist nicht natürlich für uns, deswegen ist der Tod ein Feind für uns. Kein Mensch sehnt sich danach, tot zu sein. Vielleicht sehnen sich Menschen danach, keine Schmerzen mehr zu haben oder keine Depressionen mehr zu haben. Und deshalb suchen manche den Tod, weil sie sich erhoffen, dass es damit vorbei ist. Das ist natürlich ein Irrtum, weil wenn du ohne Jesus in die Ewigkeit gehst, dann fangen die Schmerzen und die Depressionen erst wirklich an. Aber eigentlich sehnen sich die Menschen nicht danach, tot zu sein, sondern sie sehnen sich danach, gesund zu sein und heil zu sein und glücklich zu sein. Wir könnten es zusammenfassen, die Menschen sehnen sich nach Gott, bei ihm zu sein, in seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart, wo es kein Leid gibt und keinen Tod mehr und keine Sünde mehr und keine Tränen mehr, wie wir in der Offenbarung lesen. Wenn wir bei ihm sind, in seiner Herrlichkeit, dann sind wir in unserem Element. Dann sind wir darin, wofür wir geschaffen wurden. Und das ist das ewige Leben mit Gott in Vollendung. Das war Gottes Plan für uns von Anfang an. Aber die Menschen haben das durch ihr rebellisches Herz zerstört. Aber Gott liebt dich mehr, als du das überhaupt je vorstellen wirst können. Und Gott hat sich nicht abgefunden mit unserem gefallenen Zustand. Er hat was dagegen getan. Deswegen ist er in Jesus Mensch geworden. Und Jesus hat dieses heilige, perfekte, sündenlose Leben gelebt, das Gemeinschaft mit Gott haben kann. Und das wir nicht gelebt haben, das wir gar nicht leben können. Und dann hat er am Kreuz unseren Platz eingenommen, den Platz des Sünders im Gericht. Und er hat unsere Schuld, deine Schuld und meine Schuld auf sich genommen. Auf unserem Kreuz. Und er ist unseren Tod gestorben. Hat für unsere Schuld bezahlt und unsere Schuld gesühnt. Und das haben wir am Karfreitag gefeiert. Und er hat es getan, damit wir im Austausch seinen Platz einnehmen können. Den Platz des Sündenlosen, den Platz des Sohnes, den Platz der Gemeinschaft mit Gott. Jesus hat uns versöhnt mit Gott dem Vater. Wir sind versöhnt mit Gott dem Vater durch Gott, den Sohn. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Natürlich konnte der Tod Jesus, die Quelle des Lebens, nicht halten. Deswegen ist Jesus am dritten Tag auferstanden. Und er lebt und er bietet dir und mir sein ewiges Leben als Geschenk an im Austausch für unsere Sünden. Empfängt jeder das Geschenk? Nein, nur der, der es annimmt. Geschenk muss man annehmen, oder? Stell dir vor, du bist todkrank, du bist am Sterben und ich habe die Medizin, ich biete dir die Medizin an, die dein Leben rettet. Ja, die nützt dir nur was, wenn du sie einnimmst, wenn du sie annimmst. Wenn du sagst, ich glaube an die Wirkung von der Medizin. Und ich ganz persönlich vertraue mich dieser Medizin an und ich nehme sie ein. Wenn du sie ins Eck stellst und nicht einnimmst, dann bringt dir die Medizin gar nichts. Seht ihr, und Jesus ist die Medizin gegen unsere Trennung mit Gott, gegen die Sünde und den Tod. Und die Frage, die wichtigste Frage im Leben von jedem Einzelnen von uns ist, wirst du dich ihm anvertrauen? Wirst du dein Vertrauen wegsetzen von deiner Selbstgerechtigkeit, von deinen Selbsterlösungsversuchen auf ihn allein? Und wirst du ihn einladen, in dein Herz, in dein Leben zu kommen? Wirst du deine Schuld bei ihm abladen im Austausch für seine Gerechtigkeit? Wenn du das tust, sagt uns die Bibel, dann wirst du lebendig. Dann erlebst du eine geistliche Geburt, eine neue Geburt, hat Jesus gesagt im Johannesevangelium Kapitel 3, oder eine Geburt von oben her. Dann wirst du versöhnt mit Gott und dann fängst du wieder an zu leben. Ein Leben in Beziehung mit Gott, der Lebensquelle. Und das kehrt unseren Sterbeprozess um. Dann beginnt die Seele wieder mit Gott verbunden zu sein. Und sie erhält wieder Leben. Also der Ring wird, um bei dem Bild zu bleiben, wieder mit dem Magneten verbunden und wird wieder magnetisiert. Ich lese noch ein paar Verse aus Römer 5, ab Vers 14. Der Tod herrschte von Adam an, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Deswegen sterben sogar unschuldige, ungeborene Kinder und jeder Mensch ohne Ausnahme. Und dann heißt es aber weiter, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden durch den Gehorsam des einen, Jesus in dem Fall, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Wir dürfen bekleidet werden mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und dann können wir die Gemeinschaft mit Gott erleben. Verbunden mit der Lebensquelle, also deine Seele, dein geistliches Ich, dein Geist, wie immer wir es nennen wollen, wird ewig leben mit Gott. In Verbindung mit Gott durch Jesus Christus, wenn du dich ihm anvertraust. Die Frage bleibt, was ist mit meinem Leib? Was ist mit diesem zweiten Ring in dem Bild? Wird dieser jetzt wieder mit der ewig lebenden Seele verbunden und weiterleben? Die Antwort ist ja, aber nicht in dem halbtoten Zustand, in dem wir uns befinden. In dem Zustand der Sünde, von Alterung gezeichnet. Gott hat einen viel besseren Plan. Gottes Plan für unseren Leib ist Metamorphose. Und glaub mir, du willst nicht wirklich in diesem gefallenen, halb kaputten Leib ewig leben, mit dem Pickeln und den Warzen und den Narben und dem Kreuzweh und der Kurzsichtigkeit. Gott hat einen viel besseren Plan. Er sagt, wir trennen den alten Leib kurz von der Seele im leiblichen Tod und setzen ihn ein in die Erde, so wie eine Blumenzwiebel. Die Lena und ich, wir haben das getan im Herbst. Wir haben so ein paar richtig hässliche Blumenzwiebeln, unscheinbare Dinge eingesetzt und begraben. Und daraus sind jetzt wunderschöne Tulpen geworden. So wie die schönen Tulpen hier. Vielen Dank, Helene, Petra. Einer von unseren unscheinbaren Diensten, unser Deko-Team. Aber es ist richtig schön. Ist nicht schön? Aber es hat begonnen mit einer hässlichen Tulpe. Mit einer hässlichen Zwiebel von der Tulpe. Es ist nicht wunderbar, wie jetzt im Frühling alles lebt, wieder neues Leben sprießt. Das ist so schön. Und dasselbe wird Gott mit deinem Leib machen. Im 1. Korinther 15 wird uns gesagt, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Ich mag diese Kontraste. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Also wir werden einen neuen Leib erhalten, einen Auferstehungsleib, so einen, wie Jesus ihn hatte nach seiner Auferstehung. Der viel freier ist. Jesus, der durch Wände gehen konnte und sagen könnte, Shalom, Friede sei mit euch, plötzlich ist er da. Aber trotzdem werden wir einander alle erkennen. Wir werden einen Leib bekommen, der unvergleichbar besser, viel herrlicher ist. Und das Beste natürlich wird sein, wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Johannes schreibt uns im 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Können wir noch gar nicht fassen. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Oder 1. Korinther 13, da sagt uns der Apostel Paulus was Ähnliches. Er sagt, wir sehen jetzt wie in einem Spiegel undeutlich. Und Spiegel damals war einfach poliertes Metall. Also undeutlich. Hatte auch seine Vorteile. Man sieht eigentlich fast immer gut aus in so einem Spiegel. Aber wir sehen jetzt wie in einem Spiegel undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, aber ich werde erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Der Paulus hat mal den Himmel gesehen und er hat gesagt, es ist überhaupt nicht richtig, es wäre überhaupt nicht recht, darüber zu sprechen. Er hat unaussprechliche Herrlichkeit gesehen, unbeschreibliche Herrlichkeit, da fehlen uns überhaupt die Vokabel, darüber zu reden. Deswegen, wenn in der Bibel vom Himmel, von der Ewigkeit berichtet wird, wird viel im Negativ gesprochen. Es gibt keinen Tod, keine Sünde, keine Tränen. Aber uns fehlen die Worte, um es zu beschreiben, wie es wirklich ist, die Realität. Paulus schreibt im 1. Korinther 2, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzen gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, dann dürfen wir hier und jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack erleben, was es heißt, mit Gott zu leben. Und das ist jetzt schon wunderschön, das ist jetzt schon herrlich. Ich möchte Jesus nimmer missen in meinem Leben, die Beziehung mit Gott. Aber wenn ich ehrlich bin, es ist auch oft so noch so getrübt. Vor allem wegen mir, wegen meiner eigenen Gefallenheit. Aber wenn wir diese unsere vierdimensionale Begrenzung verlassen und unserem Schöpfer pur in der Ewigkeit begegnen, dann wird das eine Explosion von Herrlichkeit und von Glück und von Schönheit und Zufriedenheit sein. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und das ist das Leben, das Gott für uns erkauft hat, das Jesus für uns erkauft hat. Und dahin ist Jesus uns in seiner Auferstehung vorausgegangen. Und er hat gesagt, ihr werdet dort sein, wo ich bin. Er wird uns zu sich holen. Und damit hat er dem Tod den Stachel gezogen. Und so wird aus dem Tod, aus dem Feind, ja fast sowas wie ein Freund für uns, wenn wir Jesus haben. Der Tod für uns ist sowas wie ein Geburtskanal in das wahre Leben, in die ungetrübte, pure, volle Gemeinschaft mit Gott. Für uns ist der Tod ein Zurücklassen von all dem Negativen, das, was uns hält, von all der Sünde und dem Leid und den Tränen, von all der Unvollkommenheit. Und es ist für uns ein Eintreten in eine unvorstellbare Herrlichkeit, ein Heimkommen aus der Ferne. Paulus, der hat eine Vorschau erhalten hat von dem Himmel, hat im Philipperbrief gesagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Es gibt uns nur so eine kleine Idee. Und das Leben hier auf dieser Erde ist eine Vorbereitung darauf. Und Gott schenkt uns diese Vorbereitung durch viele verschiedene Erfahrungen in unserem Leben. Letztes Jahr durften wir als Familie den Stachel des Todes fühlen. Dieses Jahr, vor einem Monat, durften wir eine neue Geburt erleben. Durften erleben, wie unsere Tochter Ella Joy auf die Welt gekommen ist und wir sind so dankbar für sie und Geburt ist so eine faszinierende Erfahrung, so ein Wunder, so ein faszinierendes Ereignis. Es ist ein Hinweis auf den genialen Schöpfer, den wir haben. Was für eine krasse Veränderung so eine Geburt für ein Baby ist. Habt ihr das schon mal überlegt? Mir ist das wieder so ganz neu bewusst geworden, als ich die Nabelschnur durchgeschnitten habe. Dieses Mal. Dieses Baby stellt auf ein völlig neues Lebenssystem um. Für eine völlig neue Umwelt. Von der Ernährung über die Nabelschnur auf die Lungenatmung und erstmal Ernährung von Muttermilch. Und das ist ja auch krass, oder? Die Muttermilch verändert sich. Und zwar immer so, genauso wie es dem Alter des Babys gerade entspricht. Also diese Systeme des Babys und der Mutter sind perfekt aufeinander abgestimmt und ich kann nur staunen und ich verstehe nicht mal viel davon. Diese ganzen Hormonumstellungen, die da im Detail in zigtausenden zusammenwirkenden, genau koordinierten Prozessen ablaufen. Ich weiß nur eins, wenn du glaubst, dass es alles durch Zufall so entstanden ist, dann hier hast du den größten Glauben, den ich kenne, den größten irrationalen, weltfremdesten Glauben, den es gibt. Denn die Schöpfung schreit ganz laut, Gott existiert. Und ein Baby im Mutterleib hat Ohren. Aber die Ohren sind nicht wirklich dazu da, um das Glucksen vom Geburtswasser zu hören. Und das Baby im Mutterleib hat Beine. Aber die letztendliche Bestimmung der Beine sind nicht wirklich, Fruchtwasser zu treten im Mutterleib. Hat eine viel höhere, eine viel aufregendere Bestimmung. Eines Tages werden diese Ohren Symphonien hören und diese Füße werden Fußball spielen, vielleicht. Und so ist deine Bestimmung und meine Bestimmung so viel höher als das Hier und Jetzt. Wir haben erst so ein kleines bisschen angefangen, das Leben zu schmecken. Dieses Bild von der Geburt ist ein perfektes Bild für die radikale Veränderung in unserem Leben, wenn wir geistig neu geboren werden durch den Geist Gottes in unserer persönlichen Bekehrung zu Jesus. Im 2. Korinther 5 sagt uns Paulus, oder Gott durch Paulus, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Und wenn wir von dieser gefallenen Welt abtreten, in Gottes neue Welt, in seine ewige Herrlichkeit, wenn wir verwandelt werden und Anteil haben an seiner Auferstehung, dann wird das Ganze nochmal krasser sein. Ich möchte abschließen mit so einer Geschichte. Ein paar kennen das sicher schon, aber ich finde es gut. Gespräch von zwei Ungeborenen, einem Zwillingspärchen in dem Leib ihrer Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortet der andere. Ah, ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll denn das bitte schön aussehen? So genau weiß ich es nicht. Aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen? Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur doch viel zu kurz. Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird, aber ich weiß, dass wir, wenn unsere Mutter, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht wirklich an eine Mutter. Wo ist die denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie können wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie was bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie reden hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Und ich hoffe, du hörst und du spürst, wie Gott unsere Welt streichelt in dieser Osterzeit. Und ich hoffe, du hast die gute Nachricht von dem, was Jesus für dich getan hat, wirklich gehört und wirklich verstanden. Und wenn das so ist, dann hast du eine Entscheidung. Wirst du es annehmen, dieses Geschenk des ewigen Lebens, das Jesus dir anbietet? Oder willst du lieber tot bleiben? Ich denke, heute wäre der perfekte Tag, um anzunehmen, was Jesus für dich getan hat. Einfach zu sagen, Jesus, ich weiß, ich bin nicht perfekt, ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich habe oft ein schlechtes Gewissen, ich war oft Mist. Aber Jesus, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast. Und ich möchte es heute für mich annehmen. Ich lade dich ein, in mein Herz zu kommen, in mein Leben zu kommen. Ich lade dich ein, mein Chef zu sein in meinem Leben, führ du mein Leben ab heute. Ich möchte mich dir anvertrauen. Komm und mach alles neu. Und wenn du das noch nie getan hast, möchte ich dich einladen, das zu tun. Während wir abschließen, werden wir das letzte Lied singen. und dann erzähl es jemandem von deiner Entscheidung. Wir würden uns alle mit dir freuen. Das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Das ist die Entscheidung, wo du von dem Tod in das Leben übergehst. Gott liebt dich und Gott will dich. Und du bist nicht geboren, um zu sterben, sondern du bist geboren, um zu leben. Und wenn das für dich klar ist, wenn du Christus hast und Christus dich hat, dann ist es noch mal mehr ein Grund zu feiern heute. Unabhängig von den Umständen. Denn wir wissen, das Beste, das kommt erst. Und das ist unsere sichere Hoffnung, die wir in Jesus haben. Und ich wünsche euch, dass ihr heute zusammen mit euren Lieben weiter euch freuen könnt an dieser Osterfreude. An der Vergebung, an der Auferstehung, die Jesus uns gebracht hat. Amen. Herr, wir sind so dankbar heute, wo wir einmal mehr uns ganz besonders zurückerinnern an das Leben, das du uns gebracht hast. Und wir sind so dankbar dafür. Danke, dass ich mit dir leben darf, Jesus. Und danke, dass es erst der Anfang ist, dass es nur ein kleiner Vorgeschmack ist von dem, was du wirklich für uns gedacht hast. Und so füll uns mit deiner Freude, Herr, unabhängig von unseren Umständen heute. Wir können uns freuen in dir. Und Vater, wenn irgendjemand noch hier ist, der es noch nicht angenommen hat, dann bitte ich, dass du es geistig ganz klar machst, dass jeder ganz klar sehen kann, wo er geistig steht. Ob er gerettet ist oder verloren ist. Und ich bitte dich, Vater, dass du dich ihm persönlich offenbarst und ihn zu dir ziehst.